Dies und das, der Buchpodcast.
Das sind wir.
Das sind wir. Herzlich willkommen. Lies und das ist da mit dem Christian Thees und der Larissa Vassilian. Wir haben, glaube ich, noch nie unsere Namen gesagt. Wir sind ganz schön stoffelig.
Das stimmt, aber ich denke immer, wenn man den Podcast runtergeladen hat,
dann weiß man,
wie die beiden Nasen heißen. Aber eventuell täusche ich mich da auch.
Also heute haben wir es mal gesagt.
Das muss nicht unbedingt sein. Ja. Heute haben wir es mal gesagt.
Genau, heute versuchen wir das Unmögliche, Christian. Wir werden kürzer, dachte ich mir. Wir versuchen mal heute kürzer zu werden, weniger zu reden.
Für mich kein Problem.
Und ich muss gestehen, ich bin heute etwas müde. Normalerweise nehmen wir vormittags auf. Jetzt nehmen wir am Freitagnachmittag auf. Mir steckt so ein bisschen die Woche in den Knochen. Und dir wahrscheinlich auch, weil du warst ganz viel unterwegs. Also insofern, mal gucken, ja, wer zuerst gähnt.
Ich bin topfit.
Du bist topfit?
Echt? Ich bin topfit.
Ja, super.
Ich bin topfit.
Du bist topfit, okay. Genau, und dann habe ich nämlich gemerkt, dass ich nicht immer mitbekomme, wenn wir neue Mitglieder bei Steady haben.
Oh.
Daher habe ich auch nicht alle persönlich begrüßt. Also normalerweise sage ich ja dann hier im Podcast immer ganz am Anfang, wer neu dazugekommen ist. Und das habe ich jetzt ein paar Mal nicht gemacht, weil ich es einfach überhaupt nicht mitbekommen habe. Das hole ich jetzt hiermit nach und begrüße zumindest jetzt, sage ich mal, die letzten 10 unserer 34 Steadys. Das sind Dagmar, Antje, Gabriele, Olivia, Sandra, Theresa, Elke, Katharina, Petra und Susan oder Susanne.
Hallo.
Also danke, dass ihr uns unterstützt. Die meisten von euch sind sogenannte Leseratten. Ihr zahlt also so um die 5 Euro pro Monat, um uns zu helfen. Wir freuen uns aber natürlich genauso über die Lesemäuse, die mit 3 Euro pro Monat dabei sind, und über die Leselöwen mit 10 Euro pro Monat sowieso. Also danke an alle. Und jetzt geht's los mit den Büchern, oder?
Ja, ich würde vielleicht noch, weil die Zeit so langsam verstreicht und noch ist Zeit, sich zu bewerben, ganz kurz darauf hinweisen.
Ja?
Es gibt, und ich finde das eine ganz tolle Sache, möglicherweise gibt es das zum ersten Mal, ich weiß es nicht, einen Buchcover Award. Der ist ins Leben gerufen worden.
Mhm.
Es geht um Bücher von deutschsprachigen Erstauflagen, die 2024 erschienen sind oder eben noch erscheinen werden. Die Preisverleihung findet statt am 30. 31. Januar auf der Future Publish in Berlin. Mhm. Und es gibt so verschiedene Kategorien. Und mitmachen dürfen alle Verlage, Designer, Self-Publisher, alle, die so an einer Covergestaltung beteiligt sind. Wobei das Einreichen kostet 39 Euro pro Titel. Nur Studierende und Self-Publisher müssen nur 19 Euro bezahlen. Das hat man auch nicht so oft, oder?
Oh, das ist viel, ja. Ja,
ja.
Okay.
Und ich hoffe, ich muss gerade mal gucken, dass es noch nicht zu spät ist. Auf jeden Fall geht es per E-Mail an cover@buchcoveraward.de.
So. Okay.
Nur für alle zur Info. Und das verbunden eben mit dem Aufruf, schickt uns doch wirklich die gelungensten Cover, die ihr liebt. Vielleicht habt ihr auch ein Buch einfach nur wegen des Covers gekauft.
Ja.
Schickt uns doch einfach ein Foto. Ist ja mit dem Smartphone schnell gemacht, kurz draufgehalten und ab an uns. Ich bin mal gespannt, welche Cover da so besonders beliebt sind. Denn wir sind ja alle Cover-Fans eigentlich, ne?
Total. Ich habe schon so oft Bücher gekauft, weil ich das Cover toll fand. Und genauso finde ich aber auch manchmal schade, dass ich ein Buch habe, wo ich mir denke, das ist so toll und das kaufen bestimmt viele Leute nicht, weil das Cover so hässlich ist. Also das macht so viel aus, finde ich.
Ja.
Aber es gibt ja dann auch immer ganz unterschiedliche Cover. Gerade in den USA, finde ich, wenn du da hast du ja das irgendwie ein bisschen anders als bei uns. Da ist es ja häufig so, da muss es mit den Rechten anders sein, dass du das gleiche Buch in mehreren Ausführungen im Laden stehen hast von verschiedenen Verlagen.
Ach so, okay, ja, das
und
ist schon.
Und da siehst du dann auch, was für unterschiedliche Cover, die sich da ausgedacht haben zu ein und derselben Geschichte. Also das, ja, total interessant.
Ich bin auch großer Cover-Fan.
Yes.
Ja. Ja, lass das Lesen beginnen.
Lass das Lesen beginnen. Wir fangen wie immer an mit unseren ersten Sätzen. Das heißt, wir lesen die ersten Sätze aus den Büchern vor, die wir heute vorstellen wollen. Und versuchen euch und uns gegenseitig damit neugierig zu machen. Ich fange heute mal an, okay?
Ja.
Als ich also im vergangenen Herbst begann, abendliche Streifzüge durch die Stadt zu unternehmen, erwies sich Morningside Heights als guter Ausgangspunkt.
Meiner hat nur 7 Buchstaben.
Oh.
Und diese Buchstaben, finde ich, sind schon wieder so schön zusammengesetzt. Denn der Satz lautet, er wurde geboren, als das Jahr starb.
7 Wörter.
Ja. Warum? Es sind 7 Wörter.
Ja, du hast 7 Buchstaben gesagt, oder?
Ach, entschuldige bitte. Dann, ja, ich bin
das wäre jetzt interessant.
Ja, wer von uns beiden hat behauptet, er sei fit? Er sei topfit. Es sind 7 Wörter natürlich. Er wurde geboren, als das Jahr starb.
Okay.
Ich finde schon diesen ersten Satz wunderschön.
Der macht sehr neugierig.
In diesem Buch gibt es zahlreiche weitere Sätze, deswegen.
Willst du gleich anfangen?
Soll ich?
Ja.
Also, ich habe heute mal eines ausgewählt aus der Kategorie Lieblingsbücher.
Ah.
Denn dieses Buch ist schon vor ein paar Jahren erschienen, auch, glaube ich, vor zwei, drei Jahren als Taschenbuch. Es ist von Sebastian Barry, ein irischer Schriftsteller ist es. Und das Buch heißt Ein langer, langer Weg. Es ist ein Roman, der im Ersten Weltkrieg spielt, aus der Sicht Irlands erzählt. Hm. Ja, denn von den Iren sind damals sehr viele junge Leute mit Begeisterung in den Krieg gezogen. Wobei das bei denen sehr vertrackt war, denn vielen war nämlich nicht klar, für wen sie da kämpfen überhaupt. Ja, für die Engländer klar, aber viele Iren waren auf England gar nicht gut zu sprechen, weil sie die Unabhängigkeit wollen. Also allein eine ganz kuriose Ausgangssituation. Und wir begleiten hier Willie Dunn, das ist ein Soldat mit einer schönen Singstimme, der allerdings sehr klein ist. Ja, damit kannst du in Dublin zum Beispiel kein Polizist werden, so wie sein Vater. Also auf in den Krieg mit seinen 19 Jahren, obwohl er sich auch gerade noch verliebt hat. Und irgendwie haben sie sowieso alle gedacht, bald sind wir ja sowieso wieder daheim. Ja, haben sie alle gedacht, durch die Bank weg. Aber wie der deutsche Titel hier sagt, es wird ein langer, langer Weg mit dem ganzen Horror, den der Erste Weltkrieg mit sich bringt. Hunger, Kälte, Giftgas, Tausende von Tote um ihn herum. Diese Geschichte ist sehr packend, klar, klingt schon so. Aber am bemerkenswertesten ist, mit welch unglaublichen Bildern diese Geschichte und der ganze Horror auch erzählt werden. Als er am Anfang erzählt bekommt, wie vier Männer umgekommen sind, da hieß es dann, der Satz saß wie eine Ratte in Willys Kopf und baute sich dort ein Nest.
Schön.
Von einem Soldaten hieß es, und sie harren alle in einem Schützengraben aus, sie konnten seinen leicht grunzenden Atem hören, als lebten in seinem Mund Schweine. Es war kein Geräusch, bei dem man sich entspannen konnte. Und sie gehen dann irgendwo in Flandern zu einer Prostituierten. Und da heißt es, als er kam, fühlte es sich an, wie es sich anfühlen musste, wenn man in die Wirbelsäule geschossen wurde. Es ist ein unglaublich berührendes Buch und durch die Sprache unglaublich lebendiges Buch. Und trotz des ganzen Elends ist es ein wunderschöner Roman. Von Sebastian Barry, Ein langer, langer Weg.
Schön. Mal was ganz anderes. Ich habe gerade wirklich, als du gesagt hast, Irland und Weltkrieg, das sind so zwei Sachen, die man gar nicht zusammenbringt, weil man hat so viel über den Zweiten Weltkrieg gelesen und gehört und gesehen. Aber
und dies ist der erste Irland. Weltkrieg. Und dies ist der Erste Weltkrieg.
Ach, der Erste, entschuldige.
Ja, genau, und das ist ja der Erste.
Trotzdem auch da.
Und
nie
da
gehört, dass da
halt
Irland irgendeine Rolle gespielt hat.
Nee, man hat halt für die Engländer.
Ja,
hat
ja,
man
klar.
Halt gekämpft. Und ja, und dachte, man tut damit irgendwas ganz Tolles und kann sich selbst verwirklichen und was auch immer. Aber wie das so ist mit dieser ganzen Idiotie, man denkt, A, es ist sowieso bald vorbei und B, wir sind die Größten und wir gewinnen sowieso. Und ja, wir können das heute glücklicherweise kaum noch nachvollziehen, warum man das freiwillig macht. Da sind wir ja mit unserer Denkweise ganz, ganz weit weg entfernt davon. Und das ist auch gut so.
Ein langer, langer Weg, Sebastian Barry, genau. Du, ich muss dir erst noch ein paar Sachen erzählen. Und zwar zum einen, ich habe gestern wieder ich schreibe immer so ein Newsletter für den Bayerischen Rundfunk mit Podcast-Tipps. Und da hatte ich mir diesmal gedacht, ich verbinde das und suche nach irgendwelchen tollen Büchern und Hörbüchern, also irgendwie Literatur als Podcast und so. Und dann habe ich entdeckt, und das fand ich sehr lustig, das ist das preisgekrönte Hörspiel von Thomas Manns, Der Zauberberg von 2000, jetzt als Podcast in der ARD-Audiothek gibt. Und dann gibt es noch eine andere Version, und zwar eine Lesung von Der Zauberberg. Du weißt, dass das ein sehr dickes Buch ist.
Ja.
In 40 Teilen auch in der ARD-Audiothek. Also, wenn ihr euch denkt, hey, dieses Jahr ist das Thomas Mann-Jahr, ich möchte jetzt endlich mal den Zauberberg anpacken, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, wenn ihr nicht lesen wollt, könnt ihr hören.
Das ist Thomas Mann-Jahr?
Ja, es ist Thomas Mann-Jahr.
Ich glaube, es ist immer ein Thomas Mann-Jahr.
Nee, deswegen hatten wir auch, weißt du noch, wir hatten letztes Mal dieses kleine Büchlein als Empfehlung.
Ja.
Das habe ich mir dann auch
richtig,
in der Tat gekauft, weil es so nett ist, wo dann auf jeder Seite steht nur ein Satz aus seinem Tagebuch. Und insofern, das finde ich total schön. Also er wurde 1875 in Lübeck geboren, insofern hat er jetzt 150. Geburtstag. Und ich nehme mal an, dass das der Grund ist, warum man jetzt momentan wieder ein bisschen mehr von ihm hört und liest. Also, Der Zauberberg. Dann wollte ich noch kurz erwähnen, dass Simon uns was über PayPal gespendet hat. Vielen Dank dafür. Und ich habe uns das jetzt so eingerichtet, dass man entweder über unsere Seite den Link zu PayPal findet Oder man nimmt einfach unsere Mailadresse liesunddas@gmail.com und spendet uns darüber etwas. Das geht also beides. Ich habe ein bisschen Technikerin gespielt und ein paar Sachen eingerichtet, damit es einfacher wird.
Fantastico, ja, Larissa. Fantastico.
Fantastico, genau.
Wir haben auch wieder einen prominenten Gast. Romy Hausmann, Thriller-Autorin, Liebeskind, kennen natürlich auch ganz viele, ist ja auch verfilmt worden vor einiger Zeit. Und Romy hat ein völlig krankes Projekt jetzt gerade gemacht, über das wir auch nochmal ganz kurz sprechen wollen. Hi, Romy.
Hallo, das gefällt mir, das ist eine schöne Anmod.
Ein krankes Projekt, erzähl.
Ja, Romy hat einen Lyrikband gemacht und das auch noch auf Englisch. Also für den deutschen Markt, versteht uns nicht falsch. Wir sind nicht die Einzigen, die sie für verrückt erklärt haben.
Ach ja. Komm.
Nein. Was war nochmal so die erste Reaktion von deiner Lektorin, als du im Verlag, der Penguin Verlag, mit dem du jetzt zum ersten Mal was machst, du hast deinen Verlag gewechselt, als die davon gehört hat, was war das für eine Situation?
Die Lektorin war nicht das Problem, weil mit der arbeite ich seit Jahren, weißt du, und das ist so eine Beziehung, wo ich sage dann immer, Bianca, ich habe eine neue Idee. Und dann guckt sie immer ganz aufgeregt und interessiert und ich bin aber immer zu faul, die zu formulieren. Also meine Idee ist dann, ich fühl's im Hinterkopf, lass mich mal machen. Und sie steht dann immer da und muss das den anderen Leuten irgendwie antragen, ja, Romy macht irgendwas. Sie wollen natürlich wissen, was, und sie kann's nicht beantworten, weil ich zu faul bin, das zu formulieren. Deswegen, meine Lektorin weiß, das funktioniert schon. Also die ist, mit der stehe ich dann zusammen da, während alle anderen dann irgendwie betreten gucken und sagen, okay, Lyrik, warum?
Naja, könntest du sagen, weil ihr darin ganz viel von mir erfahrt, mehr als in meinen Thrillern. Korrekt?
Nee, das war ja nicht, nee, eigentlich nicht, sondern weil, das habt ihr doch noch nicht gemacht. Hier bin ich, hier, les, druckt, fertig.
Es geht auf jeden Fall um Ängste, es geht um Sex, es geht, eigentlich bist du so die weibliche Bukowski dann, oder? Also so ein bisschen, in der Tradition.
Ja, das hat sich so ein bisschen eingeschlichen, ne? Das finde ich ganz, ganz stark irgendwie. Ich habe mir letztens angehört, Götz George liest Charles Bukowski, weil das ein paar Mal jetzt auch gefallen ist, ne? Ich bin die weibliche Charles Bukowski. Cool, danke, nehme ich, ja, inklusive des Whiskys. So. Und da habe ich mir dieses Hörbuch angehört, ich bin fast vom Tisch gefallen, weißt du so, wenn du dir überlegst, Götz George liest Charles Bukowski, also mehr männlich, toxisch,
das kriegst du. Mehr Lederjacke geht nicht.
Nee, gar nicht. Und du riechst dieses Hörbuch, weißt du, es riecht nach Schnaps und Kippen.
Genau. Wir müssen vielleicht kurz dazu sagen, dieses kranke Projekt, wie Christian es genannt hat, nennt sich Princess Standard und ist ein Büchlein mit 54 oder 53, ich weiß es nicht genau, Gedicht, 52 Gedichten.
52.
Und ich habe die Leseprobe mir angeguckt und fand vor allem schön, und daher erklärt sich ja auch der Titel, es geht ja da um eine alte Schreibmaschine. Und das sieht ja auch innen dann so aus, wie mit einer alten Schreibmaschine getippt, oder wurde es sogar damit getippt?
Es wurde sogar damit getippt. Ich habe diese Schreibmaschine gefunden auf dem Flohmarkt. Und die ist aus den 1960er Jahren, ist wirklich richtig, richtig hässlich. Aber so hässlich, dass du irgendwie schon wieder was Schönes drin erkennst. So, ne? Und das, finde ich, ist auch so sinnbildlich fürs Leben allgemein, fürs Schreiben, für ganz, ganz viele Dinge. So, ne? Und ich habe das Ding gesehen und dachte so, oh, ich will da drauf arbeiten. Gerade weil wir das natürlich jetzt als Autorinnen heutzutage nicht machen. Ne? Wir haben unseren Laptop, wir können löschen, wir können schieben, wir können neu anfangen. Kannst du nicht bei einer Schreibmaschine. Und das hat mich so gereizt, diese Unkorrigierbarkeit.
Und aber das ist doch furchtbar, das ist doch furchtbar, oder?
Aber also, das ist ja wie so eine Schocktherapie, weißt du, gerade für Menschen, die sehr viel nachdenken, die vielleicht auch gerne mal zweifeln. Genau das musst du eigentlich machen. Du machst genau das Gegenteil und hast einen Gedanken, tippst den rein, lässt den stehen und bist einfach mal so mutig, ja, und gibst das dann in die Welt. Und weil du gesagt hast, es sieht aus wie mit einer Schreibmaschine getippt, ja, ist es. Und was du im Buch wirklich hast, ist das Original-Typoskript. Also das sind... Ja, das ist das Manuskript, das ich getippt habe.
Das war bestimmt für die nicht einfach. Das hatten die ja noch nie, sowas, oder?
Das hatten die noch nie, weißt du? Und das musst du dir vorstellen, dass du keine Word-Datei mehr abschickst,
genau.
Ja, sondern du kommst einfach und sagst, hallo, hier ist der Stapel Papier, viel Spaß damit.
Da sind die ganzen Seiten. Super. Romy, lass uns doch ein Gedicht einfach mal hören. Wie wäre es denn mit Letzte Nacht in Paris?
Gott, ich habe das Buch gar nicht hier. Kalle? Kannst du mir mal schnell eine Princess Standard holen?
Ja, aber sag ihm das Buch, nicht die Maschine.
Die ist bestimmt auch schwer, oder? Wie sieht denn, ich muss jetzt mal googeln, wie so eine Princess Standard aussieht.
Ja, das ist eigentlich, ich muss mal schauen, ob es jetzt hier auf
dem Nicht so eine Reiseschreibmaschine, oder?
Doch, eigentlich ist die, soll die eine Reiseschreibmaschine sein, aber das Ding wiegt halt einfach 100 Kilo, ne?
Bei Princess Standard kommt in meiner Suchmaschine erst dein Buch und dann die Heißluftfritteuse Princess.
Alter, ich überlege gerade, ist das gut, weil super hot, weißt du, oder ist es nur Heißluft? Also das ist, weiß ich nicht, wie ich das jetzt finde, ehrlich gesagt. Seid ihr bereit?
Ja, wir sind bereit.
Okay. Last night in Paris. Strange things have been happening in Paris since last night. Someone has torn down the sky and now all the rubble is falling. Someone has destroyed Montmartre too and now all the artists are crying. Someone has set the Seine on fire with a single match and gallons of petrol. Now all the lovers are dying, not to mention all the fish. Thank God I'm just a silly pebble. I don't have to worry about anything at all. I don't have to miss you or beg you to come back. I just lie there at the bottom of the Seine in peaceful ignorance. Je reste là au fond de la Seine. Je reste là. Je reste.
So, ich bringe das auch noch mal so ein bisschen auf Deutsch. Ich habe es also behelfsmäßig mal kurz übersetzt. Seltsame Dinge sind in Paris seit letzter Nacht geschehen. Jemand hat den Himmel abgerissen und jetzt fällt der ganze Schutt. Jemand hat auch Montmartre zerstört und jetzt weinen alle Künstler. Jemand hat die Seine mit einem einzigen Streichholz in Brand gesetzt und Gallonen Benzin. Jetzt sterben alle Liebenden, ganz zu schweigen von den Fischen. Gott sei Dank, ich bin nur ein dummer Kieselstein. Ich muss mir um gar nichts Sorgen machen. Ich muss dich nicht vermissen oder dich bitten, zurückzukommen. Auf dem Grund der Seine, in friedlicher Unwissenheit. Je reste là, au fond de la Seine. Je reste là. Je reste.
Gerade solche seltsamen, oder wie ihr es genannt habt, finde ich übrigens toll, so kranke Projekte. Wer soll's denn machen, wenn nicht ich, jetzt mal ehrlich? Weißt du so, ich kann das einfach mal rausschleudern und alle sagen, ja, Romy wieder. Weißt du so?
Natürlich. Und das nächste gesunde Projekt, bei dem einfach Menschen reihenweise getötet werden, das ist ja jetzt auch schon so fertig. Larissa, wir haben es gerade eben gehört von Romy schon, bevor wir uns hier vor dem Podcast unterhalten haben.
Genau, dass du letzte Nacht gerade dein aktuelles Buchprojekt, das im September erscheint, abgeschlossen hast und jetzt ist es nicht mehr in deinen Händen, jetzt ist es raus in die Fremde geschickt worden, das arme kleine Baby, ganz alleine.
Ganz alleine, ja. Aber ich glaube, das Baby wird sich gut tun. Also ich bin sehr stolz auf das Buch. Es hat ein ganz spannendes Thema. Ich rede jetzt nicht von der Thriller-Handlung an sich, aber das hat ein ganz spannendes Oberthema. Ich habe einen irren Protagonisten. Ich würde auch sagen, das ist der beste Protagonist, den ich jemals hatte, nämlich Theo. Theo war früher Herzchirurg und ist, ihr erfahrt jetzt was, das weiß noch keiner. Ja, Theo war früher Herzchirurg, ein ganz angesehener Mann, ein reicher Mann, tolle Familie, tolles Grundstück, tolles Haus, alles lief bei ihm. Er war so ein kleiner Gott in seinem eigenen System. Und dann ist innerhalb der Familie was passiert. Es gab ein Verbrechen, seine älteste Tochter ist von heute auf morgen, beziehungsweise mitten in der Nacht aus dem Elternhaus verschwunden. Die ist entführt worden. Und Theo, 20 Jahre später, weiß immer noch nicht, was ist mit seiner Tochter passiert.
Ja,
und das Problem ist jetzt, Theo ist verarmt, Theo hat seine Frau verloren, hat sein Geld verloren und Theo leidet unter Demenz.
Okay. Ja. Und den Titel gibt es auch schon?
Ja, nicht so ganz. Der ist sehr untypisch für einen Thriller-Titel. Deswegen steht es natürlich noch so ein bisschen in der Diskussion. Ich hatte eine Titelidee, die du tatsächlich überhaupt nicht mit einem Thriller in Verbindung bringst. Und jetzt ist natürlich die Frage, machen wir das vielleicht trotzdem einfach?
Ja. Wir sind jetzt einfach gespannt, wie der Titel lauten wird. Von
ja, sollen wir
neuen
zu dritt
Werk
jetzt einfach entscheiden, wie der Titel dann lautet? Also sollen wir das jetzt zu dritt klar machen?
Nein, das machen wir jetzt natürlich nicht. Wir warten jetzt einfach noch ab. Wir schaffen das. Wir können das aushalten, Christian.
Ja.
Ja? Wir sind jetzt ganz geduldig. Aber um uns die Zeit ein bisschen zu versüßen, kannst du uns ja einen Buchtipp mitgeben, dass wir noch ein anderes Buch lesen, bevor wir dann deins lesen werden. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe euch eins meiner Lieblingsbücher mitgebracht. Das ist kein aktuelles, aber es lohnt sich auf jeden Fall noch mal einen Blick drauf zu werfen. Das ist von Kjersti Skomsvold. Und das heißt, je schneller ich gehe, desto kleiner bin ich.
Okay, cooler Titel schon mal. Kenne ich gar
richtig,
nicht.
Richtig, richtig gut. Und ich sag dir eins, dieses Buch zerreißt dich.
Okay, erzähl, worum geht's?
Also du hast eine Hauptfigur, das ist Mattia. Und Mattia ist fast 100. Und Mattia ist der Mann weggestorben. Das passiert natürlich in dem Alter mal. Und sie weiß nicht so richtig, was macht sie denn jetzt mit dem Rest ihres Lebens. Also sie ist ja noch am Leben, möchte sie eigentlich gar nicht so sein. Die hatten keine Kinder, sie und ihr Epsilon. Die haben sich sehr in so ein System eingegraben, in so eine Isolation auch so ein bisschen. Die lebten in so einem Wohnblock, da ist sie jetzt eben immer noch. Die haben eigentlich keine sozialen Kontakte. Die waren sich selber immer genug. So, ne? Und sie hat ihrem Mann immer so Ohrenwärmer auch gestrickt. Und das, also ganz, ganz rührig. Und sie trauert sehr um ihn. Du merkst aber immer auch so ein bisschen, eigentlich war das nicht so hundertprozentig gesund, ja, aber es war so alles auch, was sie hatte und es hat sie glücklich gemacht. Naja, und dann denkt sie so, naja gut, jetzt bin ich halt hier alleine und halt noch am Leben, was mache ich jetzt? Und versucht sie es auch irgendwie mit Bingo im Seniorenheim und merkt aber, dass ihre Schüchternheit und dieses, ja, dass sie das einfach nie gelernt hat, sich auch mit anderen Leuten auseinanderzusetzen, das steht ihr ganz, ganz krass im Weg. Und es ist sehr rührig, wie sie immer versucht, sich an Menschen ranzuwanzen und dann immer so an sich selber scheitert. Und du denkst die ganze Zeit auch so, ja, was bleibt ihr denn wirklich? Was soll sie noch machen? Weil sie kann natürlich auch nicht aus ihrer Haut. Und es ist niemand mehr da, dem sie Ohrenwärmer stricken kann. Es sind keine Kinder da. Es ist wirklich ein Buch, was unheimlich süß geschrieben ist. Du musst auch dauernd schmunzeln, weil die auch so, die ist auch irgendwie so rührig witzig, aber es ist gleichzeitig auch immer so tragisch. Deswegen, also ich habe dieses Buch inzwischen schon zweimal gelesen, glaube ich, über die Jahre verteilt. Und ja. Jedes Mal wieder, ich heule Rotz und Wasser. Das erste Mal, das kann ich dir sagen, habe ich das gelesen im Zug von der Leipziger Buchmesse nach Hause. Und ich saß im Bordbistro und ich habe, in was auch immer da vor mir stand, ich habe reingerotzt und geheult, dass es besser nicht mehr ging. Und ich konnte nicht an mir halten. Und die Leute, irgendjemand saß mir gegenüber und so, alles in Ordnung. Die haben wahrscheinlich gedacht, die hat Ärger mit ihrem Freund oder was auch immer.
Ja.
Aber ich kam nicht klar auf Mattia. Also dieses Buch möchte ich bitte allen ans Herz legen, die sagen, es ist eine kleine Geschichte, es ist auch kein dickes Buch. Ja. Das kannst du wirklich gut lesen. Und jeder, der das gerne mag, wirklich mal so reinzugucken, vielleicht auch in eine Perspektive, die man selber gar nicht teilen kann, weil man hat das Alter nicht, man hat diese Lebenssituation nicht, der da aufgeschlossen ist und einfach auch was, das einfach gerne mag, wenn es ein bisschen emotional wird, ohne kitschig zu sein. So, also der sollte sich dieses Buch nochmal vornehmen.
Ganz, ganz toller Tipp. Vor allem, ich habe jetzt das gerade aufgerufen und da steht, das ist die wichtigste Gegenwartsautorin Norwegens. Das heißt, da kann man auch mal eine Lücke schließen und mal irgendwie von Leuten lesen, von denen man eben noch nichts gelesen hat. Und du hast den Namen vorhin so toll ausgesprochen. Kannst du bitte nochmal?
Kjersti Skomsvold.
Toll, das klingt sehr norwegisch, wenn du das so sagst.
Total.
Romy, hör mal, was für eine schöne kleine Inspiration hier. Ich werde das Buch auf jeden Fall lesen. Und zum Abschluss vielleicht noch von dir aus Princess Standard noch ein mini, mini kleines Gedicht. Wie wäre es mit Random Number 3? Ja, ganz, ganz kurz. Aber sehr, sehr hübsch.
Random Number 3. Since forever our hearts have worked in our favor. They beat so that we can live. They break so that we can create.
Seit immer schon haben unsere Herzen in unserem Sinne funktioniert. Sie schlagen, damit wir leben können. Sie brechen, damit wir erschaffen können.
Das ist so interessant. Du hast im Englischen auch eine andere Stimme. Du bist ein anderer Mensch im Englischen.
Ich bin beim Lesen ein anderer Mensch, glaube ich.
Ah, okay.
Ja.
Und davon können sich dann ja auch alle mal selber überzeugen, wenn du auf Lesetour gehst mit deiner Lieblingsband Fortuna Ehrenfeld, die 17 dieser 52 Gedichte auch vertont hat. Die CD liegt diesem Buch auch bei und das Ganze gibt's auch auf der Bühne dann, jetzt dann im Februar, März auch zu erleben.
Genau, und im Herbst dann mit dem Thriller. Also das wird so ein Overkill. Ne? Ich habe ja letztes Jahr, habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Ich war ja eigentlich im Sabbat, ne? Dann kam aber trotzdem Princess Standard. Aber dieses Jahr, da scheppert's richtig.
Genau. Und wie hieß der Thriller nochmal? Ich hatte es gerade vergessen aufzuschreiben. Was? Warum lacht ihr jetzt?
Nice try.
Romy, danke dir für heute und ganz liebe Grüße.
Vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss.
So, es gibt etwas Neues und darüber freue ich mich sehr und ich bin sehr stolz darauf, dass wir das hingekriegt haben. Und zwar gibt es unseren ersten Werbepartner. Wir kennzeichnen das hiermit deutlich. Es ist ein Werbepartner. Es ist eine Firma, die uns unterstützt. Und das Tolle daran ist, es sind nicht Matratzen, es sind nicht Socken, es ist nicht Unterwäsche, es ist kein VPN. Es ist etwas, was mit Büchern zu tun hat, und zwar die Firma BookBot. Ich habe jetzt Kontakt gehabt mit Marilena von BookBot und habe mit ihr einfach mal gequatscht, weil ich wollte wissen, für wen machen wir denn da Werbung, und ich will das auch wirklich von vollem Herzen tun. Und Marilena war total lieb. Ich habe lange mit ihr geredet. Also BookBot wurde 2019 gegründet von zwei Brüdern in Tschechien und einer von ihnen ist Antiquar. Insofern kann man sich schon denken, worum es geht. Es geht darum, dass die beiden sich gedacht haben, wir wollen, dass ihr eure gebrauchten Bücher verkaufen könnt und auch gebrauchte Bücher, auch vergriffene Bücher vor allem, auch wieder kaufen könnt. Das heißt, BookBot ist eine Seite, auf der ihr eure Bücher einschicken könnt. Und diesmal aber ganz anders als bei so anderen Diensten. Ich habe das nämlich dann ausprobiert. Ich dachte mir, ich will ja nicht für etwas Werbung machen, was ich nicht kenne. Oh. Und habe das letzte Woche ausprobiert. Am Freitag habe ich mich hingesetzt. Ich musste ein Foto machen von den Buchrücken, der, ich glaube, 10, 12 Bücher hatte ich noch, die ich loswerden wollte. Ja. Dann habe ich also die nebeneinander hingestellt, habe ein Foto gemacht und habe denen dieses eine Foto hochgeladen. Und dann kam innerhalb so von 3, 4 Stunden, glaube ich, kam eine Mail, wo es dann hieß, ja, die nehmen wir. Weil die nehmen eigentlich alles. Die nehmen nur keine Bücher, die wirklich so wahnsinnige Stockflecken haben oder einfach schon zerfleddert sind oder sowas. Dann nicht. Und ich soll die bitte einschicken. Und dann habe ich wieder so ein typisches, wie man es ja kennt, so ein Etikett bekommen per Mail und konnte das dann auf die Kiste draufkleben und so. Also das war alles total easy. Und habe das also losgeschickt. Und das Schöne ist, ihr müsst mal auf die Seite gehen, auf bookbot.de.
Ich da bin sieht auch gerade drauf, ja.
Ja, genau, weil der Unterschied ist, das wird dir gleich aufgefallen sein, da hält immer eine Hand das jeweilige Buch. Und das, ich dachte erst, das wäre fake. Das ist aber wirklich echt. Also die fotografieren jedes Buch. Und wenn ihr dann sagt, ich will dieses Buch haben, dann kriegt ihr auch genau dieses Buch, das da abfotografiert wurde. Das heißt, man sieht halt gleich, sieht es schön aus oder ist es schon ein bisschen älter oder hat es irgendwelche Flecken oder ist irgendwas geknickt oder so.
Ja, finde ich auch super.
Nicht Katze im Sack, sondern man weiß wirklich, was man kriegt. Das finde ich total nett. Und genau, also ich habe das losgeschickt.
Aber, darf ich ganz kurz? Ich sehe jetzt gerade zum Beispiel von Delia Owens gibt es den Gesang der Flusskrebse.
Ja.
Ne? Die Hand hält das Buch.
Genau.
Sieht auch in einem super Zustand aus. Jetzt steht da auf Lager 8 Stück.
Ja.
Wenn ich jetzt also das bestelle, müsste ja wahrscheinlich ein neues Foto kommen. Für das nächste sein. von den 8. Ne?
Bestell's mal und dann sehen wir, ob das so klappt.
Ich mach's mal in den Warenkorb.
Es ist ungefähr 1 Million, die haben ungefähr 1 Million Bücher auf Lager. Das klingt sehr viel, aber ich muss gestehen, als ich meinen Wunschzettel mal durchgeklickt habe und gesucht habe, was es gibt, gab es natürlich nicht alles. Also das kann man nicht erwarten, dass die jedes Buch, das es auf der Welt gibt, auf Lager haben.
Klar.
Es ist, glaube ich, aber wirklich eine tolle Sache, wenn man zum Beispiel Bücher, wir hatten letztens einen Buchtipp aus der Community, da hat jemand sich ein Buch empfohlen und hat gesagt, das gibt's nur noch antiquarisch. Also das wird gar nicht mehr gedruckt. Das heißt, dafür ist sowas, glaube ich, richtig toll, dass man auch mal gucken kann, die Bücher, die gar nicht mehr auf dem Markt sind, ob man die dort kriegen kann. Das ist das eine. Und was mir so gefallen hat, ist, dass die halt wirklich so eine Liebe zum Buch haben. Das merkst du in den Gesprächen wirklich total. Also die sagen halt, bei uns wird kein Buch weggeworfen. Also dann habe ich gesagt, ja gut, aber wenn halt wirklich, also die nehmen die Bücher praktisch in Kommission, ja, also die stehen, meine Bücher, die ich jetzt auch eingeschickt habe, ich habe nämlich beides ausprobiert, die sind jetzt bei denen im Verzeichnis und jetzt warten die halt da auf Käufer. Solange habe ich jetzt noch kein Geld, sondern erst, wenn praktisch jemand das Buch dann kauft, dann kriege ich mein Geld. Und da habe ich gesagt, ja, aber was passiert denn, wenn die nie verkauft werden, weil es so uninteressante Bücher sind, die ich einschicke? Dann sagt sie, nein, wir verschrotten die nicht, wir tun die nicht aufs Altpapier oder in die, was weiß ich, in die Müllpresse oder so, sondern sie haben dann zum Beispiel so Deals ausgehandelt mit Hotels oder so, die dann irgendwie Bücher als Dekogegenstände verwenden und so, weißt du? Also jedes Buch findet irgendwo einen Ort, wo es dann seinen Lebensabend verbringen darf, falls es nicht verkauft wird. Aber sie sagte, die meisten werden eigentlich verkauft und finden innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten ihre Käufer. Also ich fand es wirklich einen sehr, sehr netten Service. Es wirkt irgendwie so heimelig. Es wirkt so wie nicht irgend so ein riesiger Betrieb, sondern so, ja, irgendwie sympathisch, weißt du? Also es fühlt sich auch online so an wie so ein Bücherladen, finde ich.
Man hat das Gefühl, das Buch kommt in gute Hände.
Ja, ganz genau. Na,
und die sieht man dann auch noch.
Ganz genau.
Und ganz oft ist hier auch Buch 2,13 Euro, 3,33 Euro, also ganz schön.
Ja.
Und jetzt habe ich gerade nach der Zauberberg geguckt.
Oh ja.
Und da sind die meisten Ausgaben sogar ausverkauft und vergriffen.
Ja, ja.
Aber es ist ein hier, Fischer Verlag, Taschenbuch. Mit Beschriftung, mit Markierung drauf, mit sichtbaren Flecken, starke Gebrauchsspuren. Kostet 33,50 Euro.
Oh, dann ist es irgendwas Altes, oder?
Wir haben ja auch gefragt, ist das eine
Erstausgabe? Na, eine Erstausgabe wird es nicht sein als Taschenbuch. Viertausgabe oder so.
Ja, aber fand ich super interessant gerade, dass genau diese eine Ausgabe,
ja,
und die sieht sogar all aus. 33,15 Euro.
Ja.
Also wie gesagt, da muss irgendwas Besonderes sein. Ich fand es jetzt irgendwie total spannend. Aber ansonsten so halbwegs so aktuelle Bücher und so.
Ja.
2,13 Euro, 3,33
genau,
Euro
genau,
und so. Also ja. Sieht also, interessant aus. Toll.
Falls es euch interessiert, ich habe auch die andere Seite eben. Also ich habe sowohl jetzt was verkauft, also eingeschickt, als auch was gekauft. Ich musste dann leider praktisch als Test Bücher kaufen. Wie furchtbar.
Oh nein.
Und habe dann irgendwie, glaube ich, 12 Bücher oder sowas bestellt. Und die waren alle so zwischen 2 und 5 Euro oder so.
Ja. Ja, cool.
Und ich habe es dann halt immer verglichen mit dem Neupreis und wenn es dann für mich okay war, dann habe ich es bestellt. Und die kamen innerhalb kürzester Zeit, da war sogar dann noch ganz nett so ein Lesezeichen mit reingelegt und so von BookBot. Und die haben auch so ganz eigene Kartons, weil BookBot, also das Bot klingt ja wie Roboter, da haben die so kleine gezeichnete Roboter noch drauf auf der Kiste. Ja. Also ich finde es einfach total sympathisch und ich freue mich, dass sie jetzt hier als Kooperationspartner dabei sind und uns als Werbetreibende unterstützen. Also vielen, vielen lieben Dank für unsere erste Werbung an BookBot. Probiert's einfach aus. Ich finde es super.
Vielen Dank, super.
Ja, yeah. Ach, da stand übrigens noch dabei auf der Seite, in den letzten 24 Stunden haben wir 20.000 Bücher hinzugefügt. Das entspricht etwa 2 Berliner Fernsehtürmen.
Ganz schön, ganz schön.
Ja.
Was ist bei dir? Was hast du dabei?
Und zwar, ich will ja jetzt natürlich erzählen, um welches Buch es sich bei mir dreht, welches ich heute vorstellen möchte. Und das ist nämlich das Buch, das ich sozusagen befohlen bekommen habe. Ich hatte ja unsere Community gefragt, die Steadies gefragt per Newsletter, was soll ich als nächstes lesen, und hatte 3 Bücher zur Auswahl gestellt. Und sie haben beschlossen, dass ich von Teju Cole Open City lesen soll. Und das ist heute also mein Buchtipp. Dazu erzähle ich gleich was. Denn vorher will ich noch sagen, ich habe dann schon wieder, nachdem ich das jetzt fertig gelesen habe, die nächste Umfrage gestartet und hatte zur Auswahl Haruki Murakami, erste Person Singular, Hernandias mit Treue oder Dana von Sofrien und Otto. Was meinst du, wer hat gewonnen?
Haruki Murakami.
Nee, leider nicht. Otto, ich darf oder muss.
Was heißt
muss
denn leider nicht? Wenn du den ich als erstes nehmen willst, dann mach es doch. Dann schieb
ja,
doch nicht die Entscheidung
danach
anderen in die Schuhe.
Ja. Nein, also, aber auf jeden Fall als nächstes. Und es war wirklich wieder mit großer Mehrheit. Also von den, glaube ich, 22 Leuten waren die Hälfte ziemlich genau, haben sich auf dieses Otto-Buch geeinigt. Insofern werde ich das als nächstes lesen.
Aha.
Aber jetzt erzähle ich euch erstmal was zu Open City.
Open City.
Es geht um, wahrscheinlich heißt er Julius, aber ich finde Julius komisch. Insofern sage ich Julius. Es geht um Julius. Er ist ein junger Psychiater und er lebt in New York.
Ah, Julius meinst du?
Julius. Mann. Ich wollte die Monotonie dieser Abende brechen. Deswegen machte ich mich zu meinen Spaziergängen auf. 2 oder 3 Mal pro Woche nach der Arbeit und mindestens einmal am Wochenende. So streift Julius also durch die Stadt und kommt dabei auf allerlei Gedanken. Die Spaziergänge erfüllten ein Bedürfnis. Sie erlösten mich von der Atmosphäre strenger Reglementierung bei der Arbeit. Und als ich ihren therapeutischen Wert einmal erkannt hatte, wurden sie zur Normalität. Und ich vergaß, wie mein Leben gewesen war, bevor ich damit begonnen hatte. Es gibt also ganz, ganz viele kleine Themen und Gedanken. Und dann aber auch größere, zum Beispiel eine Reise nach Belgien, wo er hofft, seine Großmutter zu finden. Aufgewachsen ist Julius aber eigentlich in Nigeria. Da erinnert er sich daran und sagt, wir erleben unser Dasein als Kontinuum und erst wenn es hinter uns liegt, Vergangenheit wird, nehmen wir seine Brüche wahr. Die Vergangenheit, sofern man überhaupt davon sprechen kann, ist vor allem leerer Raum, eine Weite des Nichts, darin schwebend ein paar relevante Personen und Ereignisse. So war Nigeria für mich. Größtenteils vergessen, mit Ausnahme weniger Begebenheiten, an die ich mich mit übertriebener Intensität erinnerte. Also so ist ungefähr so der Sprachstil, damit man sich was vorstellen kann. Julius streift also weiter durch die Stadt und sieht dann zum Beispiel die Finanzexperten und die Steuerberater an der Wall Street. Und dadurch denkt er dann interessanterweise an den Bau von Sklavenschiffen und kommt auf die Firmen, die vom Sklavenhandel profitierten und die heute noch existieren in den USA. Dann besucht er eine Kunstausstellung und kommt dort mit jemandem ins Gespräch. Dann geht er wieder spazieren und die Straße ist für einen Marathon abgesperrt und deswegen nimmt er also einen anderen Weg durch den Park. In der einsetzenden Stille wurde ein anderes Geräusch vernehmbar. Ein Instrument, das aus einem entlegenen Teil des Parks herüberklang. Ich wollte hören, was es war. Also lief ich durch die Ulmenlaube und an den Reihen von Schachtischen aus Beton vorbei, diesen Oasen der Ordnung, die zur geteilten Einsamkeit einluden. Weiter geht's dann über die vergessene Geheimzahl am Geldautomaten, über den Koreakrieg hin zu Bettwanzen und zu seinem alten ehemaligen Professor, den er besucht und der schon 90 ist. Weiter dann interessanterweise zu süddeutschen Holzbildhauern, hat mich etwas überfordert. Mhm. Und dann zur Beerdigung seines Vaters in Nigeria, als er ein Teenager war. Also ich will nur zeigen, er hüpft einfach von einem Thema komplett wild zu einem anderen. Aber man kann sich das so gut vorstellen, wenn man sich denkt, ja, wenn ich jetzt hier durch die Stadt streifen würde, alles, was du siehst, erinnert dich ja an irgendwas aus deinem Leben oder bringt irgendeinen Gedanken in deinen Kopf. Und das Buch wirkt so, als hätte er halt all diese Gedanken, die dann ziemlich wahllos hintereinander erscheinen, einfach aufgeschrieben, ja. Und dann sitzt er am Ende in einem klassischen Konzert. Gustav Mahler wird gegeben. Und da kommt er dann zum Beispiel halt auf Rassismus, weil es im Konzertsaal kaum andere Hautfarben gibt als weiß. Also er merkt, dass so ein klassisches Konzert ist halt einfach etwas für die weiße Oberschicht. Und da sind halt kaum Asiaten oder kaum schwarze Personen oder sonst wer drin, ja. Und das sind alles so Sachen. Es gibt immer irgendeinen Auslöser und dadurch kommen dann seine Gedanken und die sind dann oft auch kritisch, aber eben auch nicht immer. Und ich muss sagen, mir fiel es, glaube ich, wirklich noch nie so schwer, über ein Buch zu sprechen, weil es irgendwie so anders ist. Es hat ja keine wirkliche Handlung. Und doch lernen wir Julius mit allem, was er kommentiert, natürlich besser kennen, weil wir sehen ja alles durch seine Augen. Er kommentiert ja alles und dadurch lernst du, was er für ein Mensch ist. Und dann findet das Ganze einen doch sehr überraschenden Höhepunkt am Ende des Buchs, den ich natürlich nicht verrate, der mich aber wütend gemacht hat und bis jetzt auch noch verwirrt. Und ich denke da die ganze Zeit drüber nach. Ich finde die Sprache sehr poetisch und sehr reich. Das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt ein paar Längen, aber das ist auch manchmal mein Problem, dass ich mich manchmal nicht mehr konzentrieren kann. Aber alles in allem hat mich das Buch noch lange begleitet. Und meine Freundin Sabine hat es zeitgleich gelesen, lustigerweise. Und hat es dann so zusammengefasst, was ich auch sehr, sehr, sehr schön finde. Sie hat geschrieben, auf eine seltsame Weise meisterhaft komponiert, aber verlangt dem Leser schon einiges an Denkarbeit ab, finde ich. Und das trifft es wirklich sehr gut.
Ja, also hatte ich auch gerade das Gefühl, als die Sätze schon, ich hatte fast das Gefühl, dass mit diesen, oh Gott, was war das? Mit dem Unterteilung, die ist schon wieder weg. Aber ich hatte fast das Gefühl, okay, es ist sehr bemüht formuliert dann auch an dieser einen oder anderen Stelle. Was meine ich? Eine Passage, die du vorgelesen hast, da geht es um eine Einteilung. Was war das noch? Es war mittendrin eine Passage, die du vorgelesen hast. Da hat er sozusagen den Ort beschrieben, den Raum beschrieben. Okay.
Ja, du.
Kommst so schnell nicht mehr zurück.
Nee, kommen jetzt gerade nicht mehr drauf.
Also, wer es hört, kurz mal zurückspulen. Wir können jetzt gerade nicht zurückspulen.
Was habe ich gerade erzählt?
Gut, nicht zurückspulen.
Ja, aber es ist eigentlich gar nicht so gewollt, sondern es wirkt halt gleich wie so eine, also am Anfang hat mich die Sprache fasziniert und ich dachte mir, wow, der kann toll formulieren und es wirkt aber gar nicht so gestellt, sondern es wirkt einfach so, als würde halt ein sehr kluger Mensch einfach was schreiben, ja. Und ich lese das und denke mir, das ist alles so belanglos, weil er geht da so spazieren und dann denkt er mal dies, dann denkt er mal das. Und am Ende merkst du halt, wow, der ist ja doch irgendwie ganz anders, als ich dachte, weißt du? Also das ist so, die Person bleibt lange bei einem noch nach dem Buch, obwohl man eigentlich gar nicht sagen kann, worum es ging. Ja, und das fand ich interessant, dass man einen Charakter beschreibt oder einen Charakter in den Mittelpunkt stellt, ohne eigentlich jemals was über ihn zu erzählen, sondern er selber durch seine Gedanken entlarvt sich eigentlich. Und das fand ich eine ganz tolle Machart. Also ich habe auch ein paar Interviews mit dem Teju Cole gesehen, fand ich wahnsinnig sympathisch, den Typen. Also sehr, 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 sehr kluger Mensch, der tolle Sachen sagt und auf vielen so Podiumsdiskussionen und sowas zu sehen ist. Also ja, ich finde es sehr gut. Vielen Dank, dass ich es lesen musste. Und bin gespannt, wie dann das nächste Mal Otto ist. Also dieses hieß jetzt Open City von Teju Cole. Und ihr müsst aufpassen, falls ihr es kaufen wollt. In den Rezensionen habe ich nämlich oft gesehen, oh Mist, das Buch war auf Englisch. Also dadurch, dass der Titel Open City im Deutschen genauso ist wie im Englischen, bitte achtet auf die Sprache, damit ihr dann auch die richtige erwischt. Ich habe es auf Deutsch gelesen.
Exzellenter Hinweis.
Ja, es würde mich interessieren, wie es auf Englisch wäre, aber wahrscheinlich doch ein bisschen kompliziert, denke ich. Also, genau.
Open City, sehr cool.
Noch ein Satz.
Aha, ich habe einen. Der ist ein bisschen lang, das sind jetzt auch so 2-3 Sätze.
Ja.
Und der lautet folgendermaßen. Mutter hat ihren Körper ganz neu kennengelernt. Allein die Aussage, sie müssen mehr durch ihre Vulva atmen, ist zu einem geflügelten Begriff zwischen uns geworden. So, das ist, also dieser Satz geht gleich noch weiter. Er ist aus einem Buch von Paul Bukowski. Paul Bukowski ist so einer, der auch Berliner Lesebühne groß gemacht hat. Ich glaube, die Brauseboys heißen die. Sehr namhafte Lesebühne in Berlin. Und Paul Bukowski hat schon mehrere Bücher geschrieben mit so kleinen Geschichten. Und die sind wunderbar. Er ist ein Star auch wirklich der Lesebühnenszene und schreibt so Geschichten über Szenen aus dem Alltag. Und das war ein Satz aus dem Buch »Alleine ist man weniger zusammen«. Und es geht unter anderem hier auch um die beiden Eltern und wie peinlich die sind. Ja, Mutter Blamage und ihre Kinder, heißt es an der einen Stelle. Und bei den beiden ist es so, bei ihm und seiner Schwester, sie gehen abwechselnd mit den Eltern in den Urlaub und schreiben dann immer jeweils dem anderen. So, und in dem Fall schreibt dann, ich meine, es ist die Schwester, Mutter hat ihren Körper ganz neu kennengelernt, allein die Aussage, und sie sind jetzt in so einem 5-Sterne voll vegan Bio-Hotel und Wellness-Oase. Ja, also, ob Eltern damit was anfangen können, sei dahingestellt. Auf jeden Fall schreibt die Schwester, Mutter hat ihren Körper ganz neu kennengelernt, allein die Aussage, sie müssen mehr durch ihre Vulva atmen, ist zu einem geflügelten Begriff zwischen uns geworden. Nur der Einzige, dem ein wenig Vulva-Atmung nachweislich guttun würde, hat leider keine Vulva. Die fleischlose Ernährung in diesem Hotel macht Papa zusehends dünnhäutiger. Heute Morgen fand ich im Browserverlauf meines iPads die Suchanfrage Imbissdöner Winterthur. Das ist eine kleine Szene. Paul Bukowski. Alleine ist man weniger zusammen.
Sehr nett. Ich habe auch einen schönen Satz dabei.
Ja.
Und zwar... Eine stille Wespe lag auf der Fensterbank im Tanzstudio. Ihr Körper war im letzten Sommer geblieben.
Oh, wunderschöner
Gut,
Satz.
Oder? Den fand ich toll.
Satz. Ihr Körper war im letzten Sommer geblieben.
Genau, das ist interessanterweise aus Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Von Martina Hefter, dem letztjährigen deutschen Buchpreisgewinner.
Aha.
Das Buch hatte ich fertig gelesen jetzt vor ein paar Tagen. Ich hatte es bis zur Hälfte gelesen und dann aufgehört, weil es mir zu belanglos erschien, sorry. Und genau, und jetzt habe ich es aber fertig gelesen, weil ich dann doch wissen wollte, wie mein letztendliches Urteil dann darüber sein kann. Und ich fand es gut, aber nicht sehr gut.
Ja.
Genau. Aber mehr brauche ich gar nicht dazu sagen. Also es gehört nicht zu meinen Lieblingsbüchern, aber es war dann nicht so schlimm, wie ich am Anfang dachte. Es ist dann schon ganz gut. Ja, so. Das war der schöne Satz.
Larissa, wir hören wieder von einer Buchhändlerin heute.
Genau, wir sind nämlich wieder im hohen Norden zu Gast beim Büchereck Niendorf und haben mit Janina Buschmann die Ehre zu sprechen. Hatten wir ja schon mal. Und erstmal hallo.
Ja, hallo, da bin ich wieder.
Da bist du wieder, genau.
Dabei zu sein.
Und wir wollen immer hören, sehr gerne, was im Norden so empfohlen wird. Ne? Also, ich bin ja ein Nordlicht auch. Ich komme ja von daher.
Ach,
und in der Larissa ist eine tiefe Sehnsucht nach dem Norden.
Ist das so?
Oder?
Wenn du das sagst, dann ist das so.
Ja, also der Norden ist am schönsten, das weiß doch jeder.
Ach so.
Der Süden ist auch schön. Larissa wohnt ja in München und da unten ist es natürlich traumhaft. Also Hamburg, München
natürlich.
Ist überhaupt die tollste Kombination.
Weil ich jetzt vorhin gerade ein Reel gesehen habe, da ging es um die verschiedenen Franzbrötchen, die es am Hamburger Hauptbahnhof gibt. Mit Vanille und Karamell und was nicht alles. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, da können wir nicht mithalten. Also das wäre schon mal wieder ein Grund, um nach Hamburg zu fahren.
Also die Franzbrötchen, die sind schon sehr lecker, muss ich schon sagen. Ja. Die genieße ich schon sehr in all ihren Formen.
Und das kriegen die hier nicht hin. Also es gibt die hier manchmal zu kaufen und die schmecken einfach nicht. Also das könnt nur ihr da oben.
Ja, das ist nicht dasselbe.
Ja, genau. Aber Janina, bevor wir jetzt alle Hunger kriegen, bitte lass uns über Bücher sprechen. Ja. Was hast du uns heute für einen Buchtipp mitgebracht?
Also ich habe für euren Bücherhunger quasi ein Buch mitgebracht, das habe ich letztes Jahr schon super gerne empfohlen. Und zwar ist es Matanza von Germana Fabiano. Ist erschienen bei Mare und übersetzt von Barbara Neb und Katharina Schmidt. Und wer den Mare Verlag kennt, der weiß, die machen immer Bücher, die irgendwas mit dem Meer zu tun haben. Das passt natürlich auch wunderbar hier nach Hamburg. Dieses Mal ist es aber eine Geschichte übers Meer, die spielt so gar nicht bei uns im Norden, sondern eher südlich und zwar so Richtung Sardinien. Es spielt auf einer kleinen Insel, Katria heißt die, und Katria lebt schon seit Jahrhunderten vom traditionellen Thunfischfang. Und dieser traditionelle Thunfischfang, die Matanza, die findet einmal im Jahr statt und die bestimmt quasi so diesen kompletten Lebensrhythmus dieser Insel. Also alles ist darauf ausgerichtet, und das ist eben so der Lebensmittelpunkt für diese Bewohner. Und wie das aber so ist mit dem Einzug der Moderne, ändert sich natürlich einiges. Und das Ganze steht so ein bisschen auf der Kippe. Und dann wird in diese Zeit hineingeboren eine junge Frau, Nora. Und Nora ist quasi die Tochter desjenigen, der diese Matanza jedes Jahr anleitet. Und eigentlich wird es immer vom nächsten männlichen Nachfahren gemacht. Und jetzt ist es aber eben eine Tochter geworden. Und Nora muss sich so ein bisschen behaupten in dieser Welt. Und es ist ein Buch, das ist nicht besonders dick, aber es hat so wahnsinnig viel da drin. Also ich habe es unglaublich gerne gelesen. Es hat eine ganz, ganz tolle, feine, poetische Sprache. Also wie das beschrieben wird, wie diese Dorfbewohner wirklich ja im Einklang mit dem Meer leben. Also das hat so einen ganz eigenen Rhythmus und das Meer wird so beschrieben, dass es manchmal fast wie so ein eigener Charakter innerhalb der Geschichte wirkt. Also total faszinierend. Ich wusste auch vorher nichts über diesen traditionellen Thunfischfang und was für Probleme das Ganze heutzutage natürlich so hat. Fand ich wirklich super spannend, total faszinierend. Ist so ein richtig schönes, kleines, literarisches Juwel, dem ich ganz, ganz viele Leser wünsche, weil ich das Gefühl habe, das kennt irgendwie keiner außer mir. Ja, und deshalb ist es mein Tipp.
Herrlich. Wunderbar. So soll es sein, genau. Bücher, denen wir mehr Leser und Leserinnen wünschen. Das geht uns, glaube ich, allen so. Manche Bücher, da hat man so ein bisschen Angst, dass die irgendwie ja kein Publikum finden oder nicht das richtige Publikum finden.
Ja, und das ist so schade, weil es gibt ja so viele Neuerscheinungen und man muss sich ja auch so ein bisschen durchwurschteln, was man so lesen will und was man überhaupt schafft, so auch als Buchhändlerin. Und das ist so eins, das ist wirklich hängen geblieben und das habe ich wirklich auch immer bei uns hier im Regal stehen, weil ich es echt super gern empfehle. Ich finde es echt super, super schön.
Klasse. Janina, tausend Dank.
Ja, gerne.
Und ein fröhliches Moin, schönen Tag noch nach Hamburg.
Genau, ist ein Franzbrötchen für mich und wir hören uns dann
hoffentlich
bald wieder.
Mach ich auf jeden Fall. Genau.
Dankeschön.
Tschüss. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.
Liebe Grüße. Tschüss, Janina.
Liebe Grüße, tschüss.
Und noch ein Gedicht.
Ich habe heute eines dabei, das ist ja erst ein paar Jahre alt.
Okay.
Von Jan Wagner. Der ist dir bestimmt schon mal untergekommen, oder? Nee, Gedichte von ihm werden eigentlich auch regelmäßig ganz gut ausgestellt, so in den Buchhandlungen. Also Jan Wagner, der Name begegnet einem immer wieder. Witzigerweise, dieses Gedicht ist aus einem Buch von ihm, Selbstporträt mit Bienenschwarm.
Passend.
Ja, Jan Wagner, Selbstporträt mit Bienenschwarm. Im Hansa Verlag kommt er raus. Und das Gedicht, das ich rausgesucht habe, ist so eine kleine Momentaufnahme. Ich glaube, er fährt auch relativ viel Zug. Und das ist eine kleine Momentaufnahme. Das Gedicht heißt Hamburg-Berlin. Und geht folgendermaßen, sind so knapp 10 Zeilen. Der Zug hielt mitten auf der Strecke. Draußen hörte man an der Kurbel. Draußen hörte man auf, an der Kurbel zu drehen. Das Land lag still, wie ein Bild vor dem dritten Schlag des Auktionators. Ein Dorf mit dem Rücken zum Tag. In Gruppen die Bäume mit dunklen Kapuzen, rechteckige Felder, die Karten eines riesigen Solitärspiels. In der Ferne nahmen zwei Windräder eine Probebohrung im Himmel vor. Gott hielt den Atem an. So, das ist ja heute sehr poetisch. Also
und sehr politisch, Windräder und so.
Ja, ich weiß nicht, ob 2016, da hat er das rausgebracht, das Gedicht.
Da war das noch nicht so.
Da war das noch nicht so das ganz große Thema. Aber diese kleine Momentaufnahme, als der Zug mitten auf der Strecke anhielt. Und draußen hörte man auf, an der Kurbel zu drehen. Das ist wahrscheinlich die Schranke.
Ach so, da bin ich nämlich auch hängen
geblieben. Der Zug muss wahrscheinlich halten, weil die Schranke noch nicht unten war oder was auch immer. Ja, und dann lag das Land still da. Ich finde schon, ein Dorf mit dem Rücken zum Tag. Ja, da kann man so viel rein interpretieren.
Ach, und Gedichte sind cool.
Fand es wunderschön, dieses
Ich hatte mir
Gedicht.
Jetzt auch ein Gedichtband übrigens gekauft. Das erzähle ich dir dann aber ein anderes Mal. Auf deinen Rat hin, glaube ich
mit
sogar.
Mit gemischten Gedichten, oder?
Nein. Von einem speziellen.
Von wem denn?
Von Michael Augustin.
Du bist ja gut von Michael Augustin. Der schreibt so originelle und tolle
das
Sachen.
Das ist aber hier. So ein ganz ganz kleines, dünnes Büchlein.
Ja, hat ganz viele, so ganz kleine.
Ja, so ein kleines Dichte. Blaues.
Ach, wie, wie schön.
Genau.
Habe ich vielleicht
und du hast so von ihm geschwärmt, dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt schon dabei bin, dann will ich auch mal was von dem lesen. Und jetzt habe ich mir so ein kleines...
Habe ja ein paar vorgelesen schon mal, ne?
So genau.
Ein, zwei Mal haben wir von ihm schon was gehabt.
Genau.
Ja, wie toll. Da freut mich sehr.
Du, wir haben wieder Post bekommen aus der Community.
Oh,
also wenn ihr auch Lust habt, schreibt uns an liesunddas@gmail.com. Zwei Buchtipps haben wir bekommen. Der eine ist von Simon und der schreibt, ich möchte euch mein persönliches Lieblingsbuch des Jahres 2024 empfehlen. Das finde ich schon mal super, dass er das überhaupt gekürt hat. Und zwar ist das Das Martell von Johannes Laubmeier, das allerdings bereits 2022 erschienen ist. Das lassen wir trotzdem gelten. In dem teilweise autobiografischen Debütroman kehrt der Erzähler Jahre nach dem tödlichen Autounfall seines Vaters aus England in die bayerische Kleinstadt zurück, in der er aufgewachsen ist. Sehr authentisch beschreibt er seine Heimat, die Traditionen, die Kultur und die Menschen in Niederbayern. Tiefgründig setzt er sich mit seiner Jugend und der Beziehung zu seinem Vater auseinander. Er rekonstruiert den Unfall seines Vaters, um die Gründe für dessen Tod zu finden und verarbeitet dabei Trauer und ungelöste Konflikte. Und Simon schreibt, das Buch schafft gedankliche Landschaftsbilder, wird manchmal poetisch und löst so viele Emotionen beim Lesen aus. Deshalb möchte ich euch das Martell gern ans Herz legen.
Das
Niederbayern. Ich bin ja halb Niederbayerin. Insofern wäre das ja was für mich. Genau. So, und die Sandra, die fängt schon gut an, da merkt man, sie kennt uns. Sie hat geschrieben, ich weiß, ihr mögt keine Krimis, aber aber ich habe eine Empfehlung, die zwar irgendwie ein Krimi ist, aber irgendwie aber auch nicht. Das Buch heißt Der Mutter-Tochter-Mörder-Club, ist aber eigentlich zusätzlich zum Mordfall, der gelöst wird, eine Geschichte über drei Frauen, Oma, Mutter, Tochter, die sich wieder näher kommen, insbesondere Oma und Mutter. Ist bestimmt keine literarische Meisterleistung, schreibt sie, und kein spannender Krimi, aber insgesamt ein nettes Buch. Cozy Crime haben wir ja gelernt letztes Mal von Joshua. Das ist ein Cozy Crime, richtig?
Absolut.
Genau. Und die lobende Erwähnung der Graphic Novel, die du sonst immer machst, die nehme ich dir heute auch weg.
Ja.
Weil wir haben nämlich von meinem lieben Freund Oliver eine Empfehlung bekommen. Und zwar schreibt er, also auch für eine Graphic Novel, ich würde heute Der Geschmack von Chlor von Bastien Vives als Graphic Novel empfehlen. Er schreibt, die ist für Menschen geeignet, die besonders Graphic mögen, denn an Text und Handlung wird gespart. Sie ist ein gezeichneter Arthouse-Kurzfilm. Personen, die französische Filme nicht mögen, weil sie zu langsam erzählen, werden auch diese Graphic Novel nicht mögen. Nützlich wäre sicher auch, keine Abneigung gegen Schwimmbäder zu haben. Ich hatte wirklich diesen Geruch von Chlor in der Nase, den man nach dem Tauchen bekommt. Und dann hat er was geschrieben, also man muss dazu sagen, Oliver ist nach Italien ausgewandert vor ein paar Jahren. Das ist ein Podcaster hier aus München, den ich kenne. Und er ist dann nach Italien ausgewandert mit seiner Frau und er hat jetzt hier was geschrieben, was ich total interessant fand. Und zwar, Italien hat eine Comics-Kultur, die zwar lebendiger ist als die deutsche, aber doch anders als die französische, die mich geprägt hat. Hier sind Comics noch selbstverständlich in jedem Kiosk zu erhalten, eingereiht neben den Romanheftchen. Tex ist zum Beispiel ein Western-Comic, das sein Aussehen seit den 50ern kaum verändert hat. Er ist immer noch in einer preisgünstigen Schwarz-Weiß-Variante erhältlich, gedruckt auf so holzhaltiges Papier, dass man Angst hat, sich einen Schiefer einzuziehen. Auch sind viele der Alben, die in Häppchen in wöchentlichen Magazinen erscheinen, erschreckend frauenfeindlich. Doch es gibt auch moderne und sehr gute Zeichner wie Zero Calcare, keine Ahnung, und kennst du? Und auch sehr lustige wie Slow. Sio, sorry, schlechte Augen. Ich habe mich immer gefragt, warum Comics in Italienisch Fumetti heißen. Jetzt weiß ich es. Fumo ist der Rauch, Fumetti sind sozusagen Rauchwölkchen. So heißen die Gedankenblasen. Die steigen ja im Unterschied zu den Sprechblasen wie Rauchwölkchen aus dem Kopf der Figuren. Drollig, oder?
Ja, das
ist doch total nett. Nicht.
Super.
Genau, das war also von Oliver eine Graphic Novel Empfehlung. Sehr viel Graphic, weniger Novel, wie er sagt. Und damit sind wir eigentlich schon fast durch für heute. Wir waren heute wirklich kürzer. Aber du kommst mir natürlich nicht davon ohne das Rezensionsrätsel.
Schieß los.
Ich weiß aber gar nicht, ob du es diesmal gelesen hast. Insofern wäre das vielleicht ein bisschen unfair. Aber ich weiß ja immer nicht, was du schon kennst und nicht. Aber wir probieren es mal. Nummer 1. Kann die Begeisterung für dieses Buch nicht verstehen. Banale Themen werden als hohe Philosophie dargestellt. Die Handlung ist langweilig.
Ja, Sophies Welt.
Nein. Nummer zwei. Ich habe selten so einen oberflächlichen Schmarfu gelesen. 0815 Weisheiten im Gewand der tiefen Erkenntnis. Okay, die ist so ähnlich wie die erste, aber ich fand's gut.
Okay, ich weiß. Von Paulo Coelho.
Nein. Nummer drei. Wer sich bereits mit dem Thema der Sinn des Lebens beschäftigt hat, wird in diesem Werk wenig Neues und wenig Erfreuliches finden.
Hector und der Psychiater.
Nein, aber du auch bist nicht. Heute echt, du hast einen Lauf. Nummer vier. Die größte Leistung an diesem Buch ist, dass ich es zu Ende gelesen habe. 126 Seiten sind ja doch da nicht schwer. Dies wird mir wohl nicht zur Anerkennung gereichen. So, und jetzt habe ich aber wenigstens noch eine ausgesucht, die ein bisschen was zum Inhalt sagt, damit du eine Chance hast. Der Protagonist landet nach einer unerträglichen Irrfahrt in einem Café, das ihn mit den Fragen konfrontiert, die ihn zur Selbstreflexion über sein glückliches Leben anregen.
Nee, also da weiß ich nicht.
Also das spricht für dich, wenn du das nicht weißt.
Ich habe es, glaube ich, nicht gelesen.
Das ist von John Strelecki oder Streletsky, okay. Das Café am Rande der Welt.
Ach, das Café am Rande der Welt.
Ein Millionen-Bestseller. Mittlerweile gibt es davon viele ähnliche Bücher von ihm. Also er hat sein ganz gutes Auskommen und das Café am Rande der Welt, nicht am Ende, ist Buch 1 von 4 in einer Reihe mittlerweile.
Ja, okay, ja. Natürlich. Ich kenne das Buch, ich habe es nur nicht gelesen, aber ja.
Muss nicht sein.
Okay.
Das wären jetzt so meine drei Worte dazu. Mhm. Geht auch ohne. Noch andere drei Worte.
Geht auch ohne. Okay.
Ja. Du, ja, und dann schön. Noch eine Sache zu unseren Shirts. Ich würde ja gerne weiterhin irgendwelche Shirts drucken lassen, aber ich kann halt keine Grafik. Aber mir ist noch ein Spruch eingefallen, den wir draufdrucken lassen könnten. Und zwar, rettet die Gänsefüßchen. Weil mir wieder ein Buch untergekommen ist, das lese ich gerade, von Sabine Peters, die dritte Hälfte, da sind wieder keine Gänsefüßchen drin. Und dann ist wieder, der Doc sagte, und dann sagt er einfach irgendwas, ohne dass da Gänsefüßchen sind. Und das macht mich irre. Wieso ist das so? Ich verstehe das Stilmittel nicht, warum man das weglässt. Ich kapiere es nicht. Manchmal würde ich es verstehen, wenn du dann sagst, das ist so, damit es so eine Art Gedankenfluss ist und ein bisschen weniger abgehackt in einem Dialog. Aber meistens nervt es mich nur und ich denke, vielleicht wussten die Autoren nicht, wann man das oben und unten machen muss.
Ich denke, sie wollen Kunst machen. Also das Gedicht von Jan Wagner zum Beispiel, was gar nicht so leicht war zu lesen, weil er komische Brüche hat.
Okay.
Das ist komplett kleingeschrieben. Alles kleingeschrieben. Keine großen Buchstaben. Hm. Und den Sinn verstehe ich auch nicht. Wer kann uns denn dazu Näheres sagen?
Wir bräuchten mal eine Lektorin. Also falls da draußen vielleicht eine von euch Lektorin oder Lektor ist, schreibt uns mal, was da der Sinn ist. Vielleicht haben wir es einfach nur nicht kapiert.
Okay, gut. Also das ist sehr schöne Sachen. A, das mit den Gänsefüßchen. B, das eben in der Lyrik auf jeden Fall mit dem Kleingeschriebenen. Wobei es gibt auch Romane, die sind komplett kleingeschrieben.
Und ohne Punkt und so gibt es auch.
Matthias Politiki, der Autor, der war früher so ein Revoluzzer und so ein Rebell. Der hat früher auch einfach nur mal klein geschrieben, also in seinen frühen Phasen.
Ja.
Den könnten wir fragen.
Ja.
Den könnten wir fragen. Also wir werden Antworten finden.
Wir müssen wir
werden Antworten liefern.
Ja, bitte. Und ansonsten machen wir eben dieses T-Shirt mit Rettet die Gänsefüßchen.
Ja, ist auch hübsch.
Wunderbar. Jetzt sind wir am Ende. Bevor wir schließen, noch kurz der Hinweis. Jetzt kommt natürlich für die Steadies noch die Nachlese, also die verlängerte Variante. Und da verrate ich euch, welches Buch ich gerade vor mir herschiebe und warum. Ich mache das diesmal mit Teaser und Clickbait und voll fies, oder?
Aber wirklich.
Ja, wunderbar. Also wir hören uns dann aber auf jeden Fall in 2 Wochen wieder und haben bis dahin wieder ganz viele Bücher für euch im Gepäck, hoffentlich. Ich muss noch ganz viel lesen dieses Wochenende.
Ja, macht das mal.
Bis dahin.
Dann bis dann.
Pfiati.